Das 17. Kapitel. Hoffnungen und Entwürfe. Am frühen Nachmittag, während die älteren Herrschaften je ein Schläfchen absolvierten, gingen Hildegard und Fritz in den Wald. Sie fassten sich bei den Händen. Sie blickten einander von Zeit zu Zeit lächelnd an. Sie blieben manchmal stehen, küssten sich und strichen einander zärtlich übers Haar. Sie spielten Haschen, sie schwiegen meist und hätten jede Tanne umarmen mögen. Das Glück lastete auf ihren Schultern wie viele Zentner Konfekt. Fritz meinte nachdenklich, »Eigentlich sind wir doch zwei ziemlich gescheite Lebewesen. Ich unterstelle es jedenfalls als wahr. Wie kommt es dann, dass wir uns genauso albern benehmen wie andere Liebespaare? Wir halten uns an den Händchen, wir stolpern Arm in Arm durch die kahle Natur, wir bissen einander am liebsten die Nasenspitzen ab. Ist das nicht idiotisch? Fräulein, ich bitte um Ihre unmaßgebliche Stellungnahme.« Hilde kreuzte die Arme vor der Brust, verneigte sich dreimal und sagte, »Erhabener Sultan, gestatte deiner sehr unwürdigen Dienerin die Bemerkung, dass die Klugheit im Liebeskonzert der Völker noch nie die erste Geige spielte.« »Stehen Sie auf, teuerste Gräfin«, rief er pathetisch, obwohl sie gar nicht kniete. »Stehen Sie auf! Wer so klug ist, dass er die Grenzen der Klugheit erkennt, muss belohnt werden. Ich ernenne Sie hiermit zu meiner Kammerzofe à la suite.« Sie machte einen Hofknicks. »Ich werde sogleich vor Rührung weinen, Majestät, und bitte, in meinen Tränen baden zu dürfen.« »Es sei«, erklärte er königlich, »erkälten Sie sich aber nicht.« »Keineswegs, Meister«, sagte sie. »Die Temperatur meiner Zähren pflegt erfahrungsgemäß zwischen 26 und 28 Grad Celsius zu schwanken.« »Wohlan«, rief er, »und wann treten Sie Ihren Dienst an meinem Hofe an?« »Sobald du willst«, erklärte sie. Dann begann sie plötzlich, trotz der Nagelschuhe, zu tanzen. »Es handelt sich um den sterbenden Schwan«, fügte sie erläuternd hinzu. »Ich bitte, besonders auf meinen langen Hals zu achten.« »Tanzen Sie weiter«, meinte er. »Ich hole Sie abends wieder ab.« Er ging. Sie kam laut heulend hinter ihm her und gab vor, sich zu fürchten. Er nahm sie bei der Hand und sagte, »Törichtes Kind!« »Aber der Schwan ist doch gestorben«, erklärte sie eifrig, »und mit einem so großen toten Vogel allein im Wald. Huhuhuhu!« Er gab ihr einen Klaps, und dann setzten sie den Weg fort. Nach einiger Zeit wurde er ernst. »Wie viel Geld muss ich verdienen, damit wir heiraten können? Bist du sehr anspruchsvoll? Was kostet der Ring, den du am Finger hast?« 2000 Mark.« »Ach, du grüne Neune«, rief er. »Das ist doch schön«, meinte sie. »Den können wir versetzen. Ich werde dich gleich übers Knie legen. Wir werden nicht von dem leben, was du versetzt, sondern von dem, was ich verdiene.« Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Aha, das könnte dir so passen, du widerwärtiger Egoist. Alle Männer sind Egoisten. Ich habe ein Buch gelesen, da stand es drin. Das Wirtschaftsgeld und die Monogamie, hieß das Buch. Ihr seid ein heimtückisches, kleinliches Geschlecht. Brrr!« Sie schüttelte sich wie ein nasser Pudel. »4 Monate lang könnten wir von dem Ring leben. In einer 3-Zimmer-Wohnung mit indirekter Beleuchtung, Zentralheizung und Fahrstuhl inklusive. Und sonntags könnten wir miteinander zum Fenster hinausgucken. Aber nein, lieber stopfst du mich in eine Konservenbüchse wie junges Gemüse, bis ich einen grauen Bart kriege. Ich bin aber kein junges Gemüse.« »Doch«, wagte er zu bemerken. »Ich schmeiße den blöden Ring in den Schnee«, rief sie. Und sie tat es wirklich. Anschließend krochen sie auf allen Vieren im Wald umher. Endlich fand er den Ring wieder. »Ätsch«, machte sie, »nun gehört er dir.« Er steckte ihn an ihren Finger und sagte, »Ich borge ihn dir bis auf Weiteres.« Nach einer Weile fragte er, »Du glaubst also, dass wir mit 500 Mark im Monat auskommen?« »Na klar.« »Und wenn ich weniger verdiene?« »Dann kommen wir mit weniger aus«, meinte sie überzeugt. »Du darfst das Geld nicht so ernst nehmen, Fritz. Wenn alle Stränge reißen, pumpen wir meinen Vater an, damit er weiß, wozu er auf der Welt ist.« »Du bist wahnwitzig«, sagte er. »Du verstehst nichts von Geld. Und von Männern verstehst du noch weniger. Dein Vater könnte der Schah von Persien sein. Ich nehme keinen Pfennig von ihm geschenkt.« Sie hob sich auf die Zehenspitzen und flüsterte ihm ins Ohr, »Liebling, Mein Vater ist doch aber gar nicht der Schah von Persien. Da haben wir's, sagte er. Da siehst du wieder einmal, dass ich immer recht habe. Du bist ein Dickschädel, erwiderte sie. Zur Strafe fällt Klein Hildegard nunmehr in eine tiefe Ohnmacht. Sie machte sich stocksteif, kippte in seine ausgebreiteten Arme, blinzelte vorsichtig durch die gesenkten Lider und spitzte die Lippen. Nicht etwa um zu pfeifen. Inzwischen hatten die älteren Herrschaften das Nachmittagsschläfchen erfolgreich beendet. Johann stieg über die Dienstbotentreppe ins fünfte Stockwerk und brachte Blumen, eine Kiste Zigarren, frische Rasierklingen sowie Geheimrat Toblers violette Hose, die er gebügelt hatte. Der Geheimrat stand ohne Beinkleider in seinem elektrisch geheizten Dachstübchen und sagte: »Deswegen suche ich wie ein Irrer. Ich wollte gerade in Unterhosen zum 5 Uhr Tee gehen.« »Ich habe die Hose, während Sie schliefen, aus Ihrem Zimmer geholt. Sie sah skandalös aus.«
»Hauptsache, dass sie Ihnen jetzt gefällt«, meinte Tobler.
Er kleidete sich an. Johann bürstete ihm Jackett und Schuhe. Dann gingen sie und klopften unterwegs an Frau Kunkels Zimmer. Tante Julchen rauschte imposant in den Korridor. »Sie haben sich ja geschminkt«, meinte Johann. »Ein ganz kleines bisschen«, sagte sie. »Man fällt sonst aus dem Rahmen. Wir können schließlich nicht alle miteinander wie die Vagabunden herumlaufen. Herr Geheimrat, ich habe ein paar Anzüge mitgebracht. Wollen Sie sich nicht endlich umziehen? Heute früh haben die Leute oben auf dem hohen Berg grässliche Bemerkungen gemacht.«
»Halten Sie den Mund, Kunkel«, befahl Tobler. »Es ist egal.
Ein Herr mit einer Hornbrille hat gesagt, wenn man den Kerl ins Kornfeld stellt, fliegen alle Vögel fort. Und eine Dame, Sie sollen den Mund halten«, knurrte Johann. »Die Dame sagte, so etwas müsste der Verkehrsverein narkotisieren und heimschicken.«
»Ein rohes Frauenzimmer«, meinte der Geheimrat. »Aber so sind die Menschen.«
Dann tranken sie in der Halle Kaffee. Frau Kunkel aß Torte und sah den Tanzpaaren zu. Die beiden Männer lasen Zeitung und rauchten schwarze Zigarren. Plötzlich trat ein Boy an den Tisch und sagte: »Herr Schulze, Sie sollen mal zum Herrn Portier kommen.« Tobler, der in Gedanken versunken Zeitung las, meinte:
»Johann, sehen Sie nach, was er will.«
»Schrecklich gern«, flüsterte Herr Kesselhut, »aber das geht doch nicht.« Der Geheimrat legte das Blatt beiseite.
»Das geht wirklich nicht.«
Er blickte den Boy an.
»Einen schönen Gruß und ich lese Zeitung. Wenn der Herr Portier etwas von mir will, soll er herkommen.«
Der Junge machte ein dämliches Gesicht und verschwand. Der Geheimrat griff erneut zur Zeitung. Frau Kunkel und Johann blickten gespannt zur Portierloge hinüber. Kurz darauf kam Onkel Polter an.
»Ich höre, dass Sie sehr beschäftigt sind«, meinte er mürrisch.
Tobler nickte gleichmütig und las weiter.
»Wie lange kann das dauern?«,
fragte der Portier und bekam rote Backen.
»Schwer zu sagen«, meinte Tobler. »Ich bin erst beim Leitartikel.«
Der Portier schwitzte schon.
»Die Hoteldirektion wollte Sie um eine kleine Gefälligkeit bitten.«
»Oh, darf ich endlich den Schornstein fegen?«
»Sie sollen für ein paar Stunden die Skihalle beaufsichtigen, bis die letzten Gäste herein sind. Der Sepp ist verhindert.«
»Hat er die Masern?« fragte der andere. »Sollte ihn das Kind der Botenfrau angesteckt haben?«
Der Portier knirschte mit den Zähnen.
»Die Gründe tun nichts zur Sache. Dürfen wir auf Sie zählen?«
Herr Schulze schüttelte den Kopf. Er schien die Absage selber zu bedauern.
»Ich mag heute nicht. Vielleicht ein andermal.«
Die Umsitzenden spitzten die Ohren. Frau Kasparius, die an einem der Nebentische saß, reckte den Hals. Onkel Polter senkte die Stimme.
»Ist das Ihr letztes Wort?«
»In der Tat«, versicherte Schulze. »Sie wissen, wie gern ich Ihrem offensichtlichen Personalmangel abhelfe. Aber heute bin ich nicht in der richtigen Stimmung. Ich glaube, das Barometer fällt. Ich bin ein sensibler Mensch. Guten Abend.«
Der Portier trat noch einen Schritt näher.
»Folgen Sie mir endlich.«
Hierbei legte er seine Rechte auf Schulzes Schulter. »Ein bisschen plötzlich, bitte.« Da aber drehte sich Schulze herum und schlug dem Portier energisch auf die Finger.
»Nehmen Sie sofort die Hand von meinem Anzug«, fügte er drohend hinzu. »Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass ich jähzornig bin.«
Der Portier bekam Fäuste. Sein Atem pfiff. Er erinnerte an eine Kaffeemaschine, die den Siedepunkt erreicht hat. Aber er sagte nur,
»Wir sprechen uns noch.«
Dann ging er. An den Nebentischen wurde erregt geflüstert. Die Augen der Bremer Blondine schillerten giftig.
»Hätten Sie ihm doch eine geklebt?« meinte Tante Julchen. »Es ist immer dasselbe, Herr Geheimrat. Sie sind zu gutmütig.«
»Ruhe«, flüsterte Tobler, »die Kinder kommen.«